FM Sprechstunde.
Und ich freue mich so richtig, denn wir sind aus der Winterpause zurück. Ab sofort wieder jeden Dienstagabend 21 Uhr bis 23 Uhr Talk auf Ego FM. Und heute, da reden wir hier in der Sprechstunde eigentlich über einen unserer liebsten Freunde. Denn ja, mittlerweile könnte man sagen, er ist immer und überall mit dabei. Er weiß alles, irgendwie wann der nächste Bus fährt, wie die zweite binomische Formel nochmal geht und ja, wie das eigentlich auch mit der Französischen Revolution war. Heute reden wir in der Sprechstunde über das Internet und ich bin dazu nicht alleine. Ruft an und macht mit. Könnt ihr noch ohne Wikipedia, Bahn.de und Co.? Denn ist das Internet jetzt nur irgendwie für euch ein kleiner Trend oder sagen wir mal, werden wir 2040 hingehen an die Uni und sagen, hey, ich studiere Internetgeschichte. Und vor allem, hat euch irgendwie schon mal das Internet irgendwie einen Arsch gerettet? Das würde mich auch interessieren, denn darüber reden wir heute in der Sprechstunde. Und jetzt bei mir im Studio, da ist der Matthias, denn wir haben hier in der Redaktion bei EgoFM Zuwachs bekommen. Du wirst die nächsten 3 Monate uns unterstützen und bist auch irgendwie jetzt in den nächsten 2 Stunden mal ein bisschen mit am Start und wirst die Anrufe entgegennehmen. Aber bevor ich dich, Matthias, ans Telefon entlasse, habe ich noch eine Frage an dich. Hat dir denn schon mal das Internet irgendwie den Arsch gerettet?
Ja, hat
jetzt
es.
Jetzt pack aus.
Ja, unrühmliche Geschichte eigentlich, aber 11. Klasse, Referat, wer kennt es nicht? Ein paar Stunden vor dem Referat noch kurz dran gedacht, oh Mann, heute Referat, verdammt, was tue ich nur? Internet angemacht, Referat gefunden, Referat gehalten, Klasse bestanden.
Alles kopiert einfach so?
Alles kopiert.
Und was für ein Referat war es gewesen, damit wir quasi so dich komplett nochmal brandmarken können bei deinem alten Lehrer?
Oh, es ging um den Mord an Julius Caesar.
Mhm.
Und ich habe mich vorher eigentlich nicht damit beschäftigt bin mittlerweile
Mordspezialist.
Geschichtestudent, also das darf man hier gar nicht so laut sagen, aber das Internet hat mir da wirklich den Arsch gerettet, weil ich schnell viele wichtige Informationen bekommen hatte, die ich dann in dem Referat gut verwenden konnte.
Wie hieß der Lehrer, bei dem du es gemacht hast? Weißt du es noch?
falls ihr mich gerade hört.
Du wirst dein Abi verlieren.
Oh, Lutz, viele Grüße aus München.
Du bist jetzt 26 Jahre alt, hast ja eben gerade schon gesagt, bist gerade am Studieren. Wie sieht denn irgendwie jetzt so dein Leben, wie siehst du aus, wenn du irgendwie kein Internet gehabt hättest?
Oh, also wenn ich kein Internet gehabt hätte, wäre ich heute sicherlich nicht derselbe, der ich bin. Internet hat mich, ja, es hat mich gebildet sozusagen. Es ist ein Bildungsgut für mich und ein täglicher Freund, ein täglicher Begleiter. Und ich könnte mir mein Leben heute nicht vorstellen ohne Internet. Also es wäre wie ohne Herz für mich zu leben.
Ernsthaft? Also
ja.
Was für Dienste nutzt du im Internet? Bist du so ein Facebook-Junkie wie hier viele in der Redaktion?
Ja, StudiVZ, Facebook, lass es auch den Twitter sein, db.de, Bahnverbindungen und. Also es ist ein Sammelsurium an Seiten, welche mich interessieren und welche meine täglichen Wegbegleiter sind.
Kennst du das? Bei mir ist es so, irgendwie, wenn ich am Wochenende mal irgendwie Samstag so ein bisschen Zeit habe, dann fange ich so an, ich gehe auf Wikipedia und dann gebe ich irgendeinen Begriff ein und lasse mich treiben. Ist dir das auch schon mal passiert?
Ja, sowas ist mir auch schon passiert. Ich habe allerdings Wikipedia als Startseite bei mir drin und ziehe mir immer die News des Tages rein und den Artikel des Tages rein von Wikipedia.
Wobei ist ja nicht Spiegel Online die bessere Alternative?
Hast du mich natürlich jetzt erwischt.
Da gehst du als zweites drauf.
Klar. Ja, natürlich. Um dann nachzurecherchieren, ob es auch wissenschaftlich richtig stimmt, gehe ich dann auf Spiegel.
Was war die letzte Internetseite, auf der du warst?
www.egofm.de.
Und davor?
Ich
habe dich auf Facebook gerade geschickt, damit du mal schon mal schauen kannst, was so in der EgoFM-Gruppe abgeht.
Facebook, bei GMX war ich noch kurz, habe meine E-Mails auch noch gecheckt. Also ich bin, es ist immer schwierig zu sagen, was die letzte Seite war, wenn man ja gleich 5 Seiten gleichzeitig aufhat.
Ach so, ein Tab-Server bist du.
Ja, eben. Und was ist dann die letzte Seite?
Und hat dich irgendwie jetzt meinetwegen der GMX-Besuch in deinem Leben weitergebracht, kulturell geprägt?
Kulturell geprägt, ja, also für die Sprache wahrscheinlich eher nicht, weil man Sprache als Kulturgut nimmt, eher nicht, aber für unsere Kultur und für meine Kultur, die ich leben möchte im 21. Jahrhundert, sicherlich doch.
Und wir können doch jetzt eigentlich irgendwie sagen, jeder, der irgendwie daheim jetzt sitzt oder irgendwie im Auto gerade fährt, kann doch mitreden beim Thema Internet, oder?
Also es sollte im 21. Jahrhundert eigentlich jeder mitreden können zum Thema Internet.
Und damit kommst du jetzt ins Spiel, denn wir haben da was vorbereitet.
Ja, ihr müsst mir in den nächsten 2 Stunden schreiben, ihr müsst mich anrufen. Ihr müsst alles Erdenkliche tun, um hier mitsprechen zu können, weil es geht einfach jeden was an. Das Thema ist sehr interessant gestellt und ich denke mal, da werden wir einiges zu bereden haben.
Genau, und gleich, Matthias, da wird es hier im Studio vor allem auch nochmal richtig spannend, denn in den nächsten 2 Stunden, da seid ihr nicht nur irgendwie telefonisch mit dabei, sondern es schauen auch verschiedene Blogger vorbei. Und Blogger, man könnte behaupten, ich habe da schon so ein paar von denen kennengelernt, die sind schon ein bisschen so ein ganz spezielles Völkchen. Ich habe da irgendwie sowas gehört von 2 Charakteren, die dann irgendwie da bei denen im Kopf mitschwimmen. Ist auf jeden Fall ganz spannend und außerdem gleich bei mir im Studio Marco Eisenack. Er ist der Chef der Agentur Textbio und die macht auch viel im Internet und da bin ich mal gespannt, ob irgendwie auch die ganzen Unternehmer, die zu ihm hingehen, es irgendwie gerafft haben, wie das mit dem Internet funktioniert oder ob die noch sagen, hey, das Internet ist doch irgendwie blöd und eine Gefahr. Darüber reden wir in den nächsten 2 Stunden hier auf EgoFM.
EgoFM. Sprechstunde.
Und bis 11 Uhr, da widmen wir uns der Frage Internet, euer Leben oder Zeitverschwendung. Macht mit und sagt es uns per Mail an studio@egofm.de oder telefonisch unter der 089 360 550 460. Und jetzt bei mir im Studio Marco Eisenack. Guten Abend.
Hallo, grüß dich.
Du warst 7 Jahre fester Mitarbeiter, unter anderem im Kulturressort der Süddeutschen Zeitung und danach hast du die Agentur Textbau gegründet und ihr betitelt euch irgendwie so als Agentur für Medien und Kommunikation. Stimmt das so von der Art, wie ich gesagt habe bisher?
Völlig korrekt.
Bisher noch kein Fehler. Wie sehr wird denn heute von euren Kunden irgendwie das Internet als richtiges Medium wahrgenommen? Sagen die noch immer Internet böse Sache oder haben sie es mittlerweile verstanden?
Also da kann man wirklich sagen, böse Sache, das sagen sowieso vor allem eigentlich immer nur die Verleger und die Musikbranche, weil sie irgendwie durch das Internet irgendwie so viele Fälle davon schwimmen sehen. Für die Mehrheit der Bürger und auch der Unternehmen ist das Internet ja eine große Bereicherung und irgendwie so die große Freiheit. So ein bisschen wie das große Büllerbü scheint jetzt irgendwie hier das Gartentor aufgegangen zu sein und die Leute laufen alle raus aufs Feld und wir merken gerade, wen wir da draußen auf dem Feld alles treffen, vom Museum bis zu Referat für Gesundheit und Umwelt. Immer mehr entdecken diese Möglichkeiten des Netzes und haben auch Spaß, da mitzuspielen.
Du würdest also sagen, irgendwie eine Präsentation von seiner eigenen Arbeit als Unternehmen, die macht im Internet durchaus Sinn heutzutage.
Ja, daran kommt sowieso keiner mehr vorbei. Sei es jetzt der einfache Drucker um die Ecke, der zuletzt wieder bei mir vorbeikam, weil seine Internetseite zwar da war, aber einfach die Farbe nicht mehr gestimmt hat und das kann sich heute keiner mehr erlauben. Mhm. Man merkt es natürlich ganz besonders daran, ich bereue ja immer, dass ich nicht Programmierer gelernt habe oder Internetdesigner, weil da merkt man natürlich ganz besonders, die Auftragsbücher bei den Jungs sind so voll, dass man wirklich sieht, da ist derzeit ein Nachholbedarf, das ist enorm.
Wie ist jetzt aber so dieser kulturelle Aspekt? Also gehen wir mal beispielsweise hinein ins Jahr 2040. Du machst jetzt irgendwie 2010 meinetwegen eine Webseite für ein Unternehmen. Wird das 2040 irgendeine Relevanz haben, was du da 2010 mal geschustert hast?
Ja, ist eine gute Frage. Also ist natürlich alles sehr schnelllebig und es ändert sich ja auch ständig, ständig ändern sich die Anforderungen und auch das, was man auf die Website stellt. Und das Schöne ist, es ist auch jeder in so einer Experimentierfreude. Es ist auch nicht schlimm, wenn man dann einfach sagt, eine Internetseite ist auch einfach nur für ein Jahr wirklich up to date. Dann muss man wieder einen Relaunch vorbereiten, um dann nach 2 Jahren wieder eine neue Seite zu haben. Das Schöne daran ist natürlich, das schafft ja auch irgendwie neue Arbeitsplätze. Es schafft Möglichkeiten, kreativ tätig zu sein für ganz viele Menschen und eben nicht nur mehr in den klassischen Medien, sondern auch eigentlich für Unternehmen, gerade für Illustratoren, Fotografen und entstehen da ganz tolle Möglichkeiten.
Also wir können uns quasi von dem Satz verabschieden, wo man sagt irgendwie, das Internet vergisst nichts. Das vergisst schon irgendwann, 2040.
Ja, also das Internet vergisst sogar gerade bei diesen Webseiten, die von Unternehmen gemacht werden, ganz viel. Und auch bei klassischen Medien. Man darf ja nicht vergessen, dass viele auch klassische Medien ihre Inhalte immer wieder schön dann doch in die Archive verpacken. Und da entsteht natürlich jetzt gerade die neue Überlegung, auf die wir nachher später bestimmt noch zu sprechen kommen, inwiefern das Internet auch in eine Art Zensurstatus wieder zurückverfällt, indem geschützte Inhalte entstehen und genauso werden natürlich auch viele Inhalte wieder vom Netz weggenommen, die dann nicht mehr aktuell sind.
Bist du selber auch irgendwie privat als, wenn du dann nicht der Agenturchef bist, sondern der Privatmensch, dann auch irgendwie ein Internet-Hardcore-Nutzer?
Naja, ich gestehe schon, dass gewisse Seiten wie Facebook und Twitter ihren Reiz haben durch den Verlinkungswahnsinn. Und da ich ja schon immer ein News-Junkie war, weshalb ich mich ja auch für den Beruf des Journalisten entschieden habe, ist das Internet natürlich auch irgendwie ein Loch, in das man ganz schön reinplumpsen kann und irgendwie dann sich immer weiter hineingräbt und alles ganz bunt findet. Und dennoch muss ich aber sagen, wenn man auch überlegt, wegen eurem Motto Zeitverschwendung, das ist in keinem Fall so, weil die Zeitverschwendung hatte ich früher viel öfter, wenn ich Fernsehen geschaut habe, und Fernsehen schauen wir eigentlich gar nicht mehr.
Du machst quasi jetzt selektiv das, was du beim Fernsehen gemacht hast.
Genau, ja, wie viele andere.
Für was steht so privat irgendwie das Internet für dich? Also ist es für dich Spaß, kulturelle Fortbildung oder einfach Entspannen? Was machst du im Internet? Was für eine Gemütslage hast du, wenn du das nutzt?
Ja, also ich würde das Internet ganz gerne als Spaßmedium nutzen und beneide da auch irgendwie die junge Generation, die das Internet noch viel mehr auch mit seinen irgendwie Comedy-Möglichkeiten bei YouTube sowohl aktiv als auch passiv nutzt. Für mich selber ist es natürlich immer aus der Perspektive des Unternehmers, dass ich immer mit dem Hintergedanken auf der Suche nach Informationen das Internet nutze.
Gleich reden wir mit dir weiter, aber jetzt erstmal seid ihr, liebe Egos, gefragt: Internet lebensnotwendig oder Zeitverschwendung?
Ego FM Sprechstunde.
Und wir sind zurück und heute unser Thema: Internet, euer Leben oder ist es eine Zeitverschwendung? Und überlegt doch mal, wo wart ihr heute schon im Internet unterwegs gewesen? Bei Facebook beispielsweise, gmx.de oder sagen wir mal Spiegel Online. Marco, der ist immer noch bei mir, der ist nämlich der Chef der Agentur Textbau und ihr macht ja auch viel im Internet. Wo warst du denn heute im Netz unterwegs gewesen?
Ja, das ist also eigentlich die Seiten, die du gerade genannt hast, die waren auf jeden Fall alle schon mal dabei. Es ist eigentlich schwer zu sagen, weil es waren bestimmt mehr als 50 Seiten und natürlich vorrangig die Seiten, die ich gerade derzeit selber betreue, weil wir morgen mit einem neuen Blog für die Villa Stuck online gehen, die einen Blog für ihre neue Ausstellung Ricochet bei uns machen lässt, der natürlich dann gerade vorbereitet wird. Und ansonsten auch klimaherbst.de und muckbuck.de werden natürlich ständig von uns abgesurft.
Auch irgendwie sowas komplett Privates, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mal was, wo ich komplett einfach nur mal für mich selber bin, irgendwie eine Seite benutzt?
Nein, aber es gibt auch immer wieder Entdeckungen, die eigentlich das Schöne sind, jeden Tag kommt irgend so eine Entdeckung. Heute habe ich zum Beispiel eine Seite entdeckt, die bestimmt schon viele kennen, aber ich noch nicht. Eine Medienagentur, die jeden Tag 40 Titelseiten abfotografiert oder einscannt und im Internet kostenlos zur Verfügung stellt und dann eben aus aller Welt und vor allem auch aus Deutschland die ersten Seiten zum Lesen da bietet. Und das sind immer so kleine Überraschungskus, die man da findet.
Verrate auch nochmal gerade den Link, wenn du, oder weißt du nicht aus dem Kopf?
Den weiß man natürlich immer nicht, ja.
Kannst irgendwas mit Twitter. Genau. Und gleich, da schauen nämlich zwei Blogger bei uns hier im Studio vorbei und berichten von ihrer Internetwahrnehmung. Und man könnte irgendwie sagen, Alltag Poesie, das ist zumindest ihr Blogleben. Darüber gleich mehr, aber vorher noch ein wunderbar passender Song, und zwar von Tokotronic, Mach es nicht selbst. Und da vorher noch an dich, Michael, die Frage: Der Songtitel Mach es nicht selbst ist doch mal jetzt irgendwie so ein absolutes Gegenteil von deiner privaten Wahrnehmung, oder?
Also Marco meinst du?
Ja, Marco, sorry.
Ja, genau. Also natürlich ist das Selbermachen das Faszinierende am Internet, was mich als Printjournalist natürlich besonders begeistert, dass man nicht mehr irgendwie zig Stufen braucht, bis man beim Leser ist, sondern bis zur Gestaltung hin irgendwie wirken kann.
Und was war so deine letzte Aktion? Wo hast du heute das letzte Mal was publiziert selbst?
Ja, das war in der Tat wieder bei Facebook der Hinweis auf diese Sendung hier.
Ach, schön. Und ihr dürft jetzt auch mitmachen. Wie steht ihr zum Internet, Zeitverschwendung oder euer Leben?
Ego FM Sprechstunde.
Und ich habe im Studio Besuch bekommen. Veronika Drexler und Markus Michalek sind jetzt bei mir im Studio. Ich grüße euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Ihr seid Blogger, aber jetzt nicht irgendwie so Blogger wie beispielsweise beim Watchblog, Bildblog oder irgendwie so einer nachrichtenorientierten ähnlichen Seite, sondern man könnte behaupten, eure Blogs sind eher dann alltagsorientiert. Wie seht ihr euch denn irgendwie? Seid ihr Poeten oder was ist denn eure Rolle im Netz?
Poeten, vielleicht schon ganz schön hochgegriffen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich mich als Poet sehe. Also ich verarbeite einfach Dinge. Und ob das poetisch ist, weiß ich nicht.
Und wie verarbeitest du die?
Verschieden. Also zum einen inszeniere ich Fotos, ich mache Illustrationen, schreibe kleine Gedichte. Genau, ein Mischmasch.
Quasi das, was man irgendwie so früher in so eine Art Poesiealbum gemacht hat oder quasi in so eine Art Tagebuch mit Collageninhalten, sowas in der Richtung?
Ja,
so
genau.
So kann man sich vorstellen?
Genau, genau.
Und warum machst du das? Weil irgendwie, ich persönlich, ich habe auch schon ein gehöriges Potenzial in Kreativität, aber sag mal, ich würde es nicht irgendwie in einem Blog wiedergeben. Warum stellst du dich zum Beispiel nicht auf eine Bühne oder so?
Ja, ich liebe Feedback. Also ich mache das wahrscheinlich deswegen, weil ich gerne von anderen Leuten eine Rückmeldung bekomme für das, was ich tue. Und weil ich halt sehr, also einen übertriebenen Mitteilungsdrang habe.
Aber bekommt man nicht irgendwie mehr Feedback auf einer Bühne?
Aber ich bin schüchtern.
kriegt man auch, aber eine andere Art von Feedback. Ganz also nicht genau. So regelmäßig, weil man macht ja nicht 7 Tage die Woche einen Auftritt. Es sei denn, man geht da zum Beispiel auf eine Lesereise oder so in verschiedene Städte, einmal quer nach Deutschland, dann hat man sowas, aber das ist ja nicht der Alltag. Ich glaube, so Sachen wie das, was Froni und ich im Internet machen, so eine Mischung aus Literatur, oder bei Froni, ich mache jetzt keine Collagen, also ich beschränke mich wirklich rein auf den Text. Das ist eine Experimentierform. Das ist auch anders als das tatsächliche Schreiben am Schreibtisch dann für Kurzgeschichten, weil eine Kurzgeschichte über 10, 25 Seiten so in dem Rahmen online zu stellen, ist viel zu lang, finde ich. Also man sollte gucken, dass man so ein bisschen die kleinere Form des Ganzen einhält.
Also quasi das Zwischending zwischen Twitter-Nachrichten und einer Kurzgeschichte. Das seid ihr.
So ungefähr, ja.
Glaubt ihr, dass irgendwie das, was ihr und eure Kollegen, also die anderen Alltagsblogger so tun, wird das irgendwann in Schulbüchern beispielsweise Relevanz finden, also quasi Teil eines zu lernenden Stoffes sein, das, was ihr macht?
Wahrscheinlich genau dann, wenn Bücher nicht mehr relevant sind, sondern das Ganze eher online läuft.
Ah, da muss ich sofort einhaken, weil ich glaube, dass Bücher nie ihre Relevanz verlieren. Nee, definitiv nicht, weil die Menschen immer ein haptisches Erlebnis brauchen. Das hat man am Rechner einfach nicht.
Wie verbreitet sich, ja?
Ich glaube schon, dass es relevant wird, weil es einfach unsere Gegenwart abbildet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über die 70er Jahre oder so sprechen, dann benutzen wir die Sachen, die wir an Primärquellen aus der Zeit haben. Mhm. Und das Internet ist natürlich da ein Riesenspeicher, auch wenn es so ist, wie der Marco gemeint hat, dass da über die Zeit einiges verloren geht oder zensiert wird oder nur noch gegen Paid-Content dann zu erreichen ist. Aber im Endeffekt ist es unsere Gegenwart, die sich abbildet. Also
wir können quasi unseren Kindern sagen, irgendwie das, was wir irgendwann mal bei Twitter geschrieben haben, das wird irgendwie für die dann schulisch relevant sein.
Ja, ja. Also nee. Also ich selbst sehe zum Beispiel bei Twitter überhaupt nicht eine Relevanz, die man abdrucken könnte. Also für mich ist Twitter, wenn überhaupt, wenn ich das jetzt literarisch nutze, eher ein Notizblatt. Also ich nehme dann, wenn... Stücke, die ich bei Twitter, also so diese kleinen Nachrichten, schreib die raus und baue was Neues draus. Aber ich weiß nicht, ich finde auch Twitter-Lesungen und sowas finde ich schwierig.
Ja, aber das ist ja nur ein Aspekt von Twitter. Also wenn du jetzt Twitter mal Beispiel als Multiplikator-Medium nimmst und dann so Sachen denkst wie die Schiphol-Sache in Amsterdam oder den Flugzeugabsturz im Hudson River, also das, denke ich, wird definitiv später in Geschichtsbüchern stehen.
Ja,
also das einfach so, ja, der Bürgerjournalismus, wie man es ja gerne nennt, oder auch das Guerilla-Journalismus, schneller dran war als eigentlich die herkömmlichen Medien.
Aber und vor Twitter war es dann nicht irgendwie so von der Art her recht ähnlich gewesen, dass einfach eine E-Mail wohin geschickt worden ist und dann derjenige erwähnt worden ist? Also ist das überhaupt eine Fortentwicklung? Ist das mehr Bürgerjournalismus, wenn einfach was bei Twitter steht? Weil die großen Massen lesen ja Twitter auch nicht.
Ja, das Prinzip ist ja anders. Bei einer E-Mail hast du ja also quasi nicht diese Öffentlichkeit, sondern immer nur die Leute, die in der Adresszeile stehen. Und bei Twitter basiert es ja auf diesem folgst du mir, folge ich dir Prinzip, was ja auch die Medien mittlerweile ganz gerne machen. Und da gibt es dann schon so Vernetzungen, so Netzpunkte, die dann weiterverteilen und retweeten und so weiter und so fort. Und ich leite jetzt nicht jede E-Mail weiter oder setze noch 10 Leute auf CC oder gar BCC, was ich ja ganz unmöglich finde, ehrlich gesagt.
Mhm. Also für mich ist Twitter ja vielmehr ein privatisierter DPA, so eine Art.
Ja, das kann man so unterschreiben.
Quasi das, was man privat irgendwie gut findet, das steht dann da und man könnte sich quasi seine eigenen Nachrichtenagentur zusammenbauen.
Genau, es ist einfach ein Nachrichtendienst. Der kann aber auch ein wenig emotionaler sein, weil ich meine, eine DPA-Nachricht muss halt sehr klar strukturiert und sachlich sein. Das muss halt Twitter nicht, weil es ein bisschen auflockert.
Und was ich jetzt gerne mal machen würde, denn du hast was vorbereitet, oder ihr beide habt was vorbereitet, und zwar würden wir eure Blogs zum Klingen bringen, denn ihr beide habt von euren Blogs jeweils ein paar Artikel mitgebracht und die würden wir gerne mal hören, denn so Alltagspoeten, ich habe schon gesagt, höre ich nicht so oft irgendwie im Radio sprechen, deswegen Veronika, du möchtest mal loslegen und hast was vorbereitet von deinem Blog selbstdarstellungssucht.de.
Genau, sehr gerne. Also ich habe jetzt einen Text mitgebracht, der ist schon sehr persönlich, aber halt doch immer sehr kodiert. So schreibe ich halt ganz gern. Und der Text heißt Scheuklappen und Herzkäfige. Pack deinen verdammten Whisky weg. Er steht nicht auf der Karte. Und erzähl mir nicht, wie du gestern Einhörner gewildert hast. Wie wär's, wenn du stattdessen dein Herz nicht ständig so achtlos auf der Straße herumliegen lassen würdest? Dann müsste ich nicht ständig davor erschrecken, wenn ich darüber stolper. Pack es weg. Ich schenke dir einen Käfig und einen Schlüssel, wenn du nicht selbst darauf aufpassen kannst. Und wenn du mir dafür Scheuklappen anbietest, verwandle ich mich in einen Jäger im Rehkitzmantel. Harmlos wecke ich deinen Beschützerinstinkt und danach töte ich dich nicht, sondern setze dich in der Freiheit aus obwohl du ohne mich nicht mehr wissen wirst, was das ist. Freiheit.
Schön, also das ist irgendwie sowas, ich finde das unheimlich spannend, weil ich selber sowas in meinem Kopf gar nicht drin hätte. Wo nimmst du das her?
Ja, aus meinem Leben. Das sind immer so verschiedene Schnipsel. Also ich meine, ich kombiniere halt in einem Text natürlich nicht nur ein Erlebnis. Das sind Sachen, die erlebe ich über einen Monat und dann auf einmal kommt aber so ein Moment so, der das alles so verbindet und dann muss ich, also da bei dem Text ist es jetzt aus der Rubrik illustriert, da ist natürlich noch eine Illustration dabei.
Ich sehe einfach mit, ein Einhorn, oder?
Genau, ein Einhorn, das vor einem Herz scheut.
Mhm.
Und da habe ich halt immer zuerst die Illustration und dazu überlege ich mir dann einen Text, um das besser verständlich zu machen.
Wie ist es bei dir, Markus?
Ähnlich, weil ich glaube, dass man immer ein bisschen den äußeren Reiz braucht, wobei ich zum Beispiel ganz anders als die Froni schreibe. Also ich mache halt sehr viel Prosa und gehe dann auch mehr in so richtig fiktionale Sachen rein. Also wirst du nachher dann hören, bei der Geschichte, die ich dir mitgebracht habe, da muss man auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ich habe lange in einem Buchladen jetzt gearbeitet, also lange 3,5 Monate und habe das mit so einem Poet-in-Residence-Konzept kombiniert. Das hieß, während meiner Arbeitszeit habe ich geschrieben, wenn ich nicht gerade Kunden bedient habe oder beziehungsweise okay, wenn einfach gerade Zeit war oder Lust war. Und das geht dann natürlich nicht auf Befehl, weil man ist ja keine Textmaschine. Man setzt sich ja nicht hin und sagt, jetzt texte mal. Und dann überlegt man und versucht so eine Stimmung einzufangen oder einen Moment aus dem Alltag und sowas. Aber
und wie das klingt, das werden wir uns gleich mal anhören. Vorher aber seid ihr gefragt, was ist für euch das Internet? Ist es irgendwie relevant oder Zeitverschwendung?
Ego FM. Sprechstunde.
Und heute, da reden wir noch bis 11 Uhr mit euch über das Internet, Zeitverschwendung oder ist es vielleicht sogar gar euer Leben? Und jetzt bei mir immer noch Markus und Veronika. Und eben gerade durftest du ran, denn eben ihr beide seid ja Blogger und für euch ist das Internet weit mehr als nur Wikipedia und Bahn.de. Ihr beiden bloggt ja aktiv und Michael, du schreibst den Blog kapinski.wordpress.de. Ich weiß auch nicht, was ich mit Michael habe. Sorry, tut mir leid, Markus. Und du hast auch was vorbereitet, damit wir mal ein bisschen in deine Blogwelt eintauchen können. Was hören wir denn von dir, Markus?
Von mir gibt es den letzten Poet in Residence, den ich während meiner Zeit in dem Buchladen 100 Tage Bücher geschrieben habe.
Genau, dann leg mal los, ich bin gespannt.
22. Dezember, 13, Strecken, ein letztes Mal nach Worten. Im kleinen Eingang stehe ich, strecke mich weit, um ein letztes Mal das schwere, schützende Eisengitter an der Ladentür herunterzuziehen. Rost klebt an meinen Fingern fest und hinter mir noch immer tauender Schnee. Die Dunkelheit ist längst angebrochen, es riecht nach Frühling im Winter. Bald, die Sonne schon wieder am Himmel, werden schweigsame, großgewachsene und grauhaarige Männer kommen, um all jenes einzupacken, was eine Zeit lang ein Zuhause für mich war. Auch Namen und Gesichter, die mir lieb wurden, über die Tage, selbst stadtbekannte Dichter und ihre Gesänge waren darunter, und jeder wendet sich an der Zukunft zu. In einem Buchladen wie diesem, 100 Tage lang geöffneten Kuriositätenkabinett meine Tage, die Nächte aber nur in Auszügen zu verbringen, das war sicherlich nicht das Schlechteste, was mir je passierte. Ebenfalls nicht schlechter, als ich nur noch davon träumte. Im Gegenteil, mir bleiben noch etliche Geschichten, von denen ich nur einige hier erzählt habe. Mir bleiben Menschen, die kamen und gingen. Von den wenigsten habe ich erzählt und von diesen zu wenig noch. Mir bleiben noch Träume und der Moment, an dem ich beginnen werde, mich wirklich zu erinnern. Ich werde dann erzählen, was tatsächlich war, inzwischen aber die Jahre. Es ist eine Art von Müdigkeit, Schwermut und Glück, wie ich hier stehe, die Tasche über der Schulter, den Schlüssel in der Hand, den Kopf voller Notizen, im Laden das Licht bereits gelöscht. Sie liegen nun im Dunkeln verborgen, die Bücher, die zu meinen Freunden ich jetzt zähle. Es ist eine gewisse Art von Schmerz, in langen und dennoch nicht immer einsamen Stunden, voller Kälte und nur Millionen Worte um mich herum, die mein Innerstes in dieser Zeit wärmten, wo es sich begab, dass ein Leben, kurz aus dem Tritt gekommen, seinen Rhythmus wiederfand und immer wieder ein Satz im Gedächtnis geblieben. Stil gibt es, wenn die Wörter einen Blitz erzeugen, der von den einen zu den anderen überspringt, auch zu weit abliegenden. Wo es doch nahe lag, das alles zu schreiben, wo es nahe lag, ein bestimmtes Regal im hinteren Bereich des Ladens gelehnt, ein Leben mit beiden Armen gewaltsam fast zu umfangen und manchmal auch ein zweites. Das dritte aber wollte sich nie dazu gesellen. 3 Punkte bezeichnet für gewöhnlich, dass irgendwo ein weiterer Satz existieren möchte. So auch dieses Mal, das Gitter nun endlich heruntergezogen, abgeschlossen, die Tasche geschultert und keinen Blick zurück. Meine Schritte hallen den Gehsteig entlang, an der Ecke abgebogen in eine andere Straße. Dort lasse ich alles hinter mir, nur entleiben, das kann ich mich nicht. Unwichtig, ob ich dann langsamer gehe oder zu schnell, solange ein Augenblick genug Gelegenheit bietet. Denn am Ende warten immer weitere Worte.
Schön, wirklich,
hat mir
gefallen. Jetzt nur da auch wieder die Frage an dich. wie schreibt man sowas? Weil das ist jetzt auch wieder so, Bas, ich kann nur mal einen Blog schreiben. Wenn ich zum Beispiel irgendwie sage, dieses Album ist ein super schönes Album, das macht mir Spaß, das höre ich gerne. Aber wie kommt man dann irgendwie, dass man quasi das, was man erlebt hat, dazu, dass man das aufschreibt oder verarbeitet, wahrscheinlich in deinem Fall, das wird wahrscheinlich nicht so direkt passiert sein, sondern eher so quasi zu diesem Verarbeitungsstatus. Wie kommt man dazu?
Durch Nachdenken und Übung.
Wie hast du dich quasi auch, wenn du, was passiert zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie einen Blog-Eintrag von dir liest, der, sagen wir mal, ein Jahr alt ist?
Dann finde ich es immer sehr interessant, wundere mich auch manchmal, weil ich dann merke, wie ich zu der Zeit gedacht oder auch geschrieben habe in dem Fall. Dazu muss man ja sagen, dass, also für mich ist Bloggen zum Beispiel, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, so meine ich das aber nicht, und ich will auch auf gar keinen Fall irgendjemand da irgendwie jetzt in Misskredit bringen, aber für mich ist Bloggen eine Übung fürs tatsächliche Schreiben. Also das ist das, was ich vorher meinte. Ich schreibe zum Beispiel sehr andere Texte auch, viele Kurzgeschichten oder auch längere Sachen oder auch Lyrik, aber gerade die längeren Sachen oder auch Lyrik im Internet, das ist ein bisschen schwierig manchmal, ja. Also längere Sachen gehen zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also schreibt man halt kurze Sachen, kleine Fragmente, und es ist auch oft so, dass ich zum Beispiel dann Sachen wie meine Blog-Einträge nehme und in Kurzgeschichten weiterverarbeite. Also gerade eben sitze ich dran und bearbeite diese, insgesamt sind es 13 Fragmente aus dieser Poet-in-Residence-Zeit, um dann einen gemeinsamen Rahmen zu finden und zu gucken, was man daraus machen kann.
Also quasi die Fortentwicklung eines Notizbuches.
So ungefähr, ja. Ein digitales Notizbuch.
Also nicht dieses viel beschriebene und viel besagte Tagebuch, sondern das Notizbuch bei dir.
Nein, bei mir ist es voll Bäm-Ausdruck.
Nee, also ein Tagebuch ist es nicht, weil ich versuche immer stark zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu trennen, weil ich da auch schon teilweise Probleme hatte mit Leuten deswegen.
Oh.
Ja.
Inwiefern?
Wenn das Private zu sehr ins Öffentliche überschwingt, ist es mir auch selber ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Da, deswegen zum Beispiel auch den Namen Kapinski. Also das ist eine Kunstfigur, aber wenn mich jemand als Kapinski anspricht, dann reagiere ich, je nachdem, wie ich zu der Person stehe, entweder mit einem Schmunzeln oder auch sehr pikiert und vielleicht sogar manchmal auch abweisend. Also ich kann da auch echt mal unhöflich werden, weil mein Name ist Markus Michalek. Kapinski ist die Kunstfigur. Und auf Lesungen trete ich eigentlich auch meistens als Markus Michalek auf. Genauso wie die Veröffentlichungen oder so. Die findet man unter Markus Michalek.
Da würde mich jetzt mal interessieren, weil am Telefon haben wir den Michael, ist tatsächlich den Michael. Und zwar hat er zumindest im Vorgespräch dem Matthias verraten, dass das Internet sein Leben ist. Und da würde mich interessieren, hallo Michael.
Hallo, grüß dich.
Ist es bei dir auch so, dass du den ganzen Tag am Sachen rausfinden bist, die du dann verbloggst? Ist es bei dir auch so?
Nee, eigentlich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin noch Student. Das heißt, ich bin zwar allein schon wegen der Uni sehr viel im Internet, aber jetzt nicht den ganzen Tag, also zwangsläufig nicht. Aber ich arbeite auch nebenbei im Internet, also ich schreibe nicht nur Blogs, sondern auch so, also News-Häppchen für eine Internetseite, also für www.maniac.de.
Das ist eine Spielzeitschrift, oder?
Das ist genau, das ist die heißt jetzt mittlerweile M-Games, aber der Internetauftritt immer noch maniac.de. Ganz genau, das ist ein Magazin für Videospiele, da habe ich mal ein Praktikum gemacht vor 1,5 Jahren und dort will ich auch anfangen zu arbeiten jetzt im Herbst. Ja genau, und das versuche ich halt jetzt einfach, um A, in der Übung zu bleiben und B, einfach ein bisschen in Kontakt mit den Leuten, weil es dann doch einfacher fällt, der Einstieg. Und da ist es jetzt auch so, also wie gerade vorhin schon erzählt wurde, der Internetauftritt ist massiv überarbeitet worden und es wird halt jetzt sehr viel da drauf gesetzt. Also die Kollegen twittern auch und solche Sachen.
Was für eine Rolle nimmt das Internet in deinem Leben ein?
Also für mich eigentlich eine relativ große, weil ich allein hobbybedingt schon sehr viel jetzt im Internet unterwegs bin. Also abgesehen von den Videospielen mag ich auch Hi-Fi sehr gerne, also Musik und solche Sachen. Und da bin ich auch in einem Forum relativ aktiv. Das heißt, ich bin eigentlich so gut wie jeden Tag online. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt im Urlaub bin, dass ich dann sterben würde, wenn ich nicht ins Internet kann. Aber ich merke es irgendwie schon, dass es so eine Art, naja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Sucht ist, aber irgendwas geht einem doch, wenn man nicht irgendwie lesen kann in dem Blog.
Veronika Markus, ist es bei euch irgendwie eine Sucht, das Internet?
Ich nenne das nicht Sucht, ich nenne das, es ist bei mir wie Atmen.
Mhm.
Also ich brauche, also es ist halt nicht wie so Alkohol oder irgendeine Droge, überhaupt nicht, aber es ist halt einfach schon so in mein Leben integriert, dass es wie das schon in meinem Kopf drin ist. Mir fehlt es halt dann einfach, weil ich brauche das.
Also es ist wie Schokolade.
Nee. Nicht ganz, glaube ich. Also, weil Schokolade ist schon eher so ein Genussmittel. Aber Internet finde ich halt essentiell. Also,
okay.
Vielleicht so.
Also, dir wird es nicht so gehen, dass du manchmal ganz bewusst manche Sachen oder wenn du irgendwas schreibst, das dann genießt, sondern es ist für dich eher schon Mittel zum Zweck, ja?
Ja, zum Beispiel, ich kann halt ohne Internet schwierig arbeiten.
Ja, klar.
Zum Beispiel. Da wird es mir, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen eigentlich.
Hat einem von euch dreien schon mal irgendwie das Internet den Arsch gerettet?
Oh ja,
oft für Uni-Sachen.
Immer, Facebook. Also, ich würde keinen einzigen Namen mir merken können, wenn ich nicht Facebook kenne.
Geburtstage auch ganz beliebt bei Facebook. Ja, die Geburtstags. Also das ist so ein Klassiker zum Beispiel.
Ganz genau.
Michael, bist du auch bei Facebook angemeldet?
Ja, eigentlich ich war 2006 im Ausland, ein Jahr in Amerika. Seitdem, da habe ich Facebook eigentlich kennengelernt. Vorher hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich die Profile nicht sehr pflege, auch mein StudiVZ-Profil nicht wirklich, weil mir das dann schon fast ein bisschen zu viel ist. Also ich hab so viel nebenbei zu tun und ich muss auch sagen, also aller spätestens, wenn ich mich bewerbe, dann entweder lösche ich das Profil. Echt? Oder es gibt einen anderen Namen, weil ja, ganz einfach, weil also gar nicht so sehr das, was ich jetzt veröffentlicht habe, sondern auch, was vielleicht irgendwelche anderen Leute reingeschrieben haben oder so. Und ich will einfach nicht riskieren, dass ein Arbeitgeber, ein potenzieller...
Also meine potenzielle Arbeitgeber, die lernen mich ja alle über Facebook kennen. Ich benutze das dafür.
Okay,
naja, gut. Ja, aber es ist schon abhängig von der Branche auch, in der man arbeiten möchte.
Ja, vielleicht, also,
Habt ihr irgendwie alle keine Angst vor dem Datenklau, von dem da alle reden, beim Facebook?
Naja, also ich kann jetzt nur für mich reden, aber bei mir ist es so, dass ich nicht so wahnsinnig viel reinschreibe. Von daher, wenn sie das klauen, damit kann ich leben.
Wie steht es bei euch beiden?
Also ich denke mal, drucken können sie mit den Bildern eh nicht so viel, weil die sind ja auf 72 dpi. Und ich meine, das ist wahrscheinlich der Preis, den man dafür zahlt, dass man Facebook benutzt, dass sie dann irgendwie was mit meinen Informationen machen.
Ich glaube, das ist der Preis, den man generell dafür bezahlt. Wenn man sich ins Internet beginnt, wird man irgendwie auch ein bisschen zu so einem gläsernen Menschen. Und je mehr man macht, desto durchsichtiger
wird man. Man muss das halt gekonnt mitmanipulieren.
Ja, man sollte sich guten Router zulegen und solche Sachen.
Ja.
Da bin ich auf jeden Fall gespannt und danke dir, Michael, für den Anruf.
Ja, sehr gerne.
Dankeschön. Und gleich, da reden wir mal, wie man zum Blogger werden kann. Denn Veronika, bei dir ist es ja so und bei dir, Markus, natürlich auch. Ihr beide seid aktive Blogger und mich würde es natürlich interessieren, ich will auch, wie werde ich das? Wie kann ich meine Kreativität genauso entladen wie ihr? Darüber reden wir in ganz wenigen Sekunden. Und dir nochmal danke, Michael.
Gerne.
Ego FM. Sprechstunde.
Und wir sind wieder da und immer noch bei mir im Studio, Veronika und Markus. Und ihr beide seid der Blogger und gerade eben habe ich euch ja schon so ein bisschen angestichelt. Wie kann ich es denn auch werden, ein Blogger?
Also ganz einfach geht man auf eine Plattform, zum Beispiel blogspot.com oder auf WordPress. Und da kann man sich ganz schnell praktisch einmieten. Man kriegt dann ein Profil und alles und dann hat man ruckzuck, glaube ich, in 10 Minuten einen Blog erstellt.
Also wirklich so einfach. Also
indem man
das anfängt. Einfach anfangen. Ja.
Und dann kann ich alles reinschreiben, was ich will.
Ja.
Kann man ja. Man muss auch nicht groß programmieren können oder so. Nee. Das kommt dann mit der Zeit. Die meisten Sachen sind so gestaltet, dass es halt den Wechsel zwischen grafischer und HTML-Oberfläche gibt. Je mehr man da macht, desto interessierter wird man natürlich. Dann guckt man, was geht alles und so. Und ganz wichtig ist dann die Linkliste und so Sachen wie Trackbacks und sowas, dass man halt auch ein bisschen Kontakte kriegt in der Online-Welt wie in der normalen Welt. Also
will man die direkt haben, Markus? Weil du hast ja vorhin erzählt, so von wegen, es gibt dann Leute, die mitlesen und vielleicht dann sich wiedererkennen. Will man die direkt haben, seine eigenen privaten Leute in seinem Blog?
Oh, also meine Freunde lesen eigentlich alle meinen Blog, freuen sich auch meistens. Ich lasse aber genau aus diesem Grund eben private Sachen so raus, beziehungsweise ich verfremde Menschen. Also es gibt ja bei Autoren immer dieses Problem, wenn man jetzt zum Beispiel an Ezra denkt von Maxi Miller, man hat da ganz schnell mal eine Klage am Hals und so. Und das will ich einfach dadurch umgehen. Außerdem habe ich kein Interesse, dann irgendwelche Leute, die ich kenne, da öffentlich zu diskreditieren oder zu loben oder irgendwelche Sachen aus meinem richtigen Privatleben zu erzählen. Weil, wie gesagt, der Blog wird ja von Karpinski geschrieben, heißt ja auch Unilife Live. Also ich bin jetzt im Endstadium meines Studiums und wenn ich fertig bin, dann passiert das, was Marco gemeint hat, dann macht man was Neues.
Aber nicht löschen?
Nee, löschen werde ich ihn sicher nicht. Das finde ich auch ehrlich gesagt schade, weil ich meine, ich verbrenne auch keine Bücher. Tut man nicht. Definitiv nicht.
Würdest du das als Referenz angeben für irgendwas, wenn du dich irgendwo bewirbst? Ich habe einen Blog gemacht.
Habe ich schon. Des Öfteren. Hat auch immer gut funktioniert. Hat mir auch einiges eingebracht. So kommt man dann. Also es hat schon eine gute Multiplikatorfunktion. Ich bin zum Beispiel so an tatsächlich gedruckte Veröffentlichungen auch gekommen, ja, weil das natürlich aus demselben Gebiet kommt. Also da muss man sich auch nicht schämen, finde ich. Was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass so im etablierten Buchhandel die Blogs noch ein bisschen mit schalen Augen angesehen werden. Aber da gibt es einen ganz interessanten Satz vom Herrn Eichborn, vom Eichborn Verlag, der gemeint hat, dass es irgendwann so sein wird, dass die Bücher in der Buchhandlung ausgedruckt werden. Also man kann sich dann quasi aus dem Online-Katalog sagen, ich hätte gern das und das oder die 10 Kapitel von dem und dem Online-Buch und dann kann man es direkt rauslassen, binden und fertig.
Auch von beispielsweise dem und dem Blog dann irgendwie die letzten 10 Einträge?
Als fände ich sehr schön. Also gibt es ja auch schon, wenn man so jetzt an Reinhard Götz und Klage denkt zum Beispiel. Aber das fände ich sehr schön. Also es würde auch, glaube ich, den Blogs gut tun.
Also ich würde da gerne noch kurz was dazu sagen. Also mein Blog bleibt eigentlich kein Blog. Das wird meine Bachelorarbeit. Mhm. Und das wird eigentlich ein Magazin werden. Und das heißt, das sage ich auch dann immer zu den Leuten. Und bei mir ist es so, dass schon viel Privates drin ist, aber sich meine Freunde da irgendwie oft auch drum reißen, weil die das voll witzig finden, wenn sie sich dann irgendwie, keine Ahnung, teilweise wiedererkennen. Also viel kann man nicht wiedererkennen. Also das kriege ich ganz oft gesagt, dass meine Texte sehr verschlüsselt sind. Aber Menschen, die mich halt sehr gut kennen, die könnten es super gut verstehen. Und zum Beispiel habe ich am Sonntag Leute im Café Kosmos kennengelernt und dann haben sie mir 3 Reizwörter gegeben und gemeint so, hey Logo, schreib doch mal eine Geschichte. Und jetzt veröffentliche ich halt das demnächst auf meinem Blog und dann verlinke ich das über Facebook und dann freut sich jeder und dann, keine Ahnung, das finde das gut.
Jetzt haben wir darüber geredet, wie ich es werden kann, ein Blogger. Wie hat es denn eigentlich bei euch damals angefangen? Was war irgendwie der Auslöser, dass ihr irgendwie einen Blog gemacht habt? Gab es irgendwie eine Seite, wo ihr drauf gestoßen seid und sagt, das wollte ich auch machen? Wie habt ihr quasi diese Form der Möglichkeit zu veröffentlichen entdeckt?
Über einen Freund von mir, der ist in eine andere Stadt gezogen, hat dann einen Blog angefangen. Ich bin nach Ecuador gegangen und dann habe ich auch einen Reiseblog angefangen und so. Weil man dann leichter mit Menschen aus dem Alpenumfeld eben zusammenbleiben konnte. Und man halt wirklich so ein breites Publikum erreichen konnte mit nur einer Veröffentlichung. Deswegen hat es mich sehr gereizt.
Und wie ihr Egos dazu zum Internet steht, das würde ich jetzt gerne erfahren. Ist es irgendwie eine Zeitverschwendung, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie einen Blog von euch liest, oder ist es sinnvoll und toll, das Ganze? Das würde mich interessieren. Macht mit.
Ego FM. Sprechstunde.
Und da schaue ich doch gerade mal auf die Uhr und in wenigen Sekunden ist es 21:59, also sagen wir mal kurz vor 10 hier und wir starten die zweite Runde. Noch 60 Minuten wird getalkt und heute, da widmen wir uns der Frage, das Internet, schön und gut der Raum da irgendwie, nur das, was wir da veranstalten, ist das irgendwie eine reine Zeitverschwendung oder vielleicht ist es euer Leben? Ihr könnt es uns sagen, entweder ihr ruft an oder ihr schreibt eine Mail oder ihr könnt voten. Und die Zahlen, die aktuellen von unserer Umfrage auf egofm.de, die hat der Matthias, unser neuer Redaktionszuwachs, und bei ihm landet ihr dann auch, wenn ihr anruft. Jetzt allerdings gerade nicht, denn er ist gerade bei mir. Hi Matthias.
Hi, grüß dich.
Du hast nämlich die Zahlen mitgebracht. Wie steht es denn aktuell beim Voting?
Ja, also es ist ottrutschartig sozusagen. Also 79% deklarieren das Internet als ihr Leben, während nur magere 21% das Internet als Zeitverschwendung angeben.
Hättest du es gedacht?
Ja, also aus meinem persönlichen Erfahrungsspektrum heraus ja, aber ich bin trotzdem überrascht, dass es so deutlich ist.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin ja auch wirklich viel im Internet unterwegs und das, was ich da mache, ist ja doch dann teilweise schon relativ sinnlos. Also ich habe jetzt zwar nicht mit irgendwie Farmville und Happy Aquarium auf Facebook angefangen, aber ich mache da schon so einige Sachen, irgendwie der morgendliche Klick auf, ich habe so einen Blog entdeckt, da gibt es Sneaker-Fotos von Mädels. Das finde ich total toll.
Von den ganzen Mädels oder was von den Füßen?
Nur von den Sneakers dann. Ist, glaube ich, so eine prinzipielle Zeitverschwendung.
Ja, aber jeder Mensch braucht ein Hobby. Und dann vielleicht
wenn es bei mir die Sneakers sind. Ja,
eben.
Ja, jetzt hast du mich hier.
Ja, eben.
Und ich denke, bis 11 Uhr, da geht auf jeden Fall noch einiges bei dem Voting, denn ich glaube euch noch nicht so ganz recht. Also ich wette jetzt mal mit dir, wir kriegen noch die 79% runter auf 65.
Da halte ich dagegen.
Ja, hältst du dagegen? Also, votet mal schön egofm.de und wenn ihr jetzt auch anruft, dann erreicht ihr auch den Matthias, denn mich interessiert es auch total, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Also klingelt durch, hier ist die egofm-Sprechstunde.
Egofm. Sprechstunde.
Und in der reden wir heute über den, ja, von vielen herzallerliebtesten Freund. Denn das Internet, das ist ja mittlerweile, sagen wir mal, überall gelandet. Ich sag nur iPhone und andere Smartphones. Eigentlich kann man mittlerweile überall surfen. Und jetzt bei mir im Studio die Bloggerin Simone Meller. Ich grüß dich.
Hi.
Bist du auch immer und überall im Internet unterwegs?
Ja, doch. Wenn ich einen PC habe, bin ich auf jeden Fall im Internet.
Aber noch kein irgendwie so ein Handy mit irgendwie Internetzugang oder sowas?
Nee, das ist mir zu teuer.
Vorhin waren ja schon Veronika und Markus, zwei Blogger, bei mir zu Gast gewesen. Du betreibst den Blog, jetzt wird schwierig, Main Monale.
Ja, richtig ausgesprochen.
Was erwartest du uns denn auf dieser Seite?
Das ist vor allem Kurzprosa, Lyrik, aber auch so ganz viele Songs, Hinweise auf Bands und mittlerweile auch ein paar Fotos von mir. Also ein buntes Gemisch, was mich so persönlich beschäftigt, ohne zu viel von meinem persönlichen Leben damit reinzubringen.
Also eher so ein bisschen was anderes, als Markus und Veronika vorhin verraten haben. Bei denen war es ja irgendwie so eine Art Alltagsbewältigung, könnte man es fast bezeichnen, oder?
Ja, habe ich auch, aber vielleicht nicht ganz so. Also der Markus ist ja eher dann so der Schreiber und die Veronika ist ja auch sehr talentiert in den ganzen Texten und ich wage mal zu behaupten, dass ich nicht so der Schreiberling bin, sondern einfach so alles Mögliche halt reinklatsche, eben auch Musik ist mir halt auch ganz wichtig und Fotos, aber auch Texte, aber vielleicht nicht ganz so ausgefeilt wie bei den Zweien.
Ist es dann vielleicht so eine Art eher Collageform?
Ja, kann man schon sagen.
Was ist denn der Reiz da dran? Warum macht man das? Das hat dir doch in der Schule keiner beigebracht, so von wegen, heute bloggen wir und seitdem bloggst du.
Nee, aber was ist schon gut, was einem in der Schule beigebracht wurde? Was ist der Reiz daran? Zum einen, dass man das für sich selber einfach festhält, dass man, ich würde jetzt nicht sagen, ein digitales Tagebuch hat, aber einfach was für sich selbst macht. Ums Feedback geht es mir persönlich gar nicht, weil selten ist das Feedback wirklich so, dass man sich denkt, oh ja, dankeschön. Meistens ist es nur ein Ui, toll, Ausrufezeichen, Zwinkersmiley oder sonstiges. Und einfach, dass man wirklich, wie der Max auch gesagt hat, eine Übung hat, um sich selber irgendwie zu entwickeln, sei es jetzt textlich oder halt auch mit Fotos oder sowas.
Gibt es irgendwelche Erlebnisse, wo du sagst, hey, da hat es sich jetzt wirklich mal gelohnt, dass ich gebloggt habe, denn irgendwie, ich habe davon profitiert von meinem Blog?
Profitiert würde ich jetzt nicht sagen, aber was ich jetzt in letzter Zeit total schön fand, war, dass ich einen Riesensack Geschenke bekommen hat von meinem letzten Arbeitgeber und ich einfach keine Möglichkeit hatte, dass denen so mit Dank zu übermitteln, wie ich es gern gemacht hätte. Und dann habe ich einfach eine Fotokollage gemacht und so ein kleines, ja, Video kann man nicht sagen, so, ja, wie soll man sagen, Bilder in einer Abfolge. Und die hat das alle total gut sehr gefreut und mich auch, weil es einfach mal was Kreativeres war, als irgendwie nur eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ja, danke, hat mich gefreut.
Wenn es irgendwann alle machen, sowas wie du? So eine quasi einfach alles, was sie interessiert, irgendwo reinschreiben, sei es jetzt meinetwegen Twitter oder jetzt so wie so ein Blog?
Ich glaube nicht, dass es alle machen werden, weil ich denke, es gibt überhaupt keine Publikationsform, die tatsächlich alle nutzen. Also ich denke schon, dass es immer nur eine bestimmte Charge gibt, die es anspricht und auch nur bestimmte Schöpfer. Also dass es nicht wirklich so ein Massenphänomen wird, weil sowas gibt es einfach gar nicht.
Quasi irgendwie schon der geschlossene Kreis, in dem es dann irgendwie stattfindet, die Szene.
Ja, doch. Aber die Szene ist sehr weitläufig, sagen wir mal so.
Und ebenfalls wie die anderen beiden Blogger, die letzte Stunde dran waren, hast du auch was aus deinem Blog vorbereitet. Was hören wir denn von dir?
Von mir hört ihr einen Artikel über die wichtigste und schönste Liebe, die es gibt an einem Freitagabend.
Dann schieß los.
Okay. Es war ein harter Tag. Wir kennen uns schon seit Jahren und es ist an so vielen Abenden dasselbe Spiel. Ich setze meinen Fuß zaghaft über die Türschwelle unserer Lieblingsbar. Wärme und Geborgenheit durchströmen meinen erschlafften Leib. Du bist schon da und wartest auf mich. Behutsam nähern wir uns, kosten den Moment des Wiedersehens voll aus, jede Bewegung zählt. Meine Schritte werden langsamer, wir genießen das erwartungsvolle Glänzen im Blick des anderen, das freudige Lächeln, das meine betenden Lippen umspielt und sich in dir spiegelt. Die harten Riffs pulsieren in den tauben Ohren und treiben unsere Körperschiffe an den kleinen Tisch in der Ecke. Der Moment der ersten Berührung des Abends ist gekommen. Meine warme Haut streift dich, doch du bleibst einfach starr, gefangen im Aufruhr. Wir sehen uns an und wissen ganz genau, was jetzt passieren wird. Muss. Kleine, kühle Tropfen perlen an dir herunter. Fasziniert beobachten meine glasigen Augen deren Weg, wie sie sich an dir hinabschlängeln. Und ich wünschte, ich wäre dir genau so nah wie diesen ovalen, schimmernden Tröpfchen. Was wäre so schlimm an solch einer Infektion? Was meine Finger wohl spüren, sollten sie die Bahn deines kalten Schweißes nachfahren? Doch ich wage den Versuch nicht, bin zu feige, senke den Kopf und starre auf den Boden. Ausgedrückte Zigarettenstummel, Brandflecken, Kronkorken, festgetretene Bierpfützen. Du rückst näher an mich heran, streifst mich, gibst mir zu verstehen, dass es soweit ist. Langsam öffne ich meinen Mund und beuge mich zu dir. Meine Haut klebt von der rauchgeschwängerten Luft. Sie wabert auf uns zu und versucht, uns beide in ihren dicken, dampfigen Strudel aus triefender Trägheit mitzureißen. Benommen blicken wir uns um. Die anderen Besucher suchen in den dunklen Ecken das Gleiche wie wir. Allerdings machen sie nicht den Eindruck, als ob sie ihr Ziel schon erreicht hätten. Wir sind anders als die anderen, brauchen nicht ihr Leben, um zu wissen, dass wir leben. Meine schweren Augen suchen sich in dir. Sie finden dich, oder eher du mich. Die Luft ist so elektrisch, dass man ihre Spannung noch nicht mal mehr mit einem frisch geschliffenen Messer schneiden könnte. Meine Synapsen schwimmen in einem Nebelmeer, unfähig noch einen klaren Gedanken zu produzieren. Also widmen wir uns dem einzig Lebenswerten unseren Wasted Lives zu, dem ersten Kuss. Meine Lippen öffnen sich kaum sichtbar zum Stoßgebet, mein Kopf neigt sich. Du kommst so nah an mich, dass mein heißer Atem an dir abprallt. Mein Mund berührt dich. Du bist wie immer, rauchig, fordernd. Ich will mehr von dir, will dich in meiner Kehle spüren. Eiskalt, brennend und süffig. Es geht eben nichts über den ersten Schluck Jack Daniels nach einem harten Tag.
Hat mir gefallen.
Danke.
Also auch wie die anderen Blogs. Also das ist wirklich so eine Kulturform, die doch den meisten Leuten fremd ist, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich finde, das etabliert sich jetzt erst, weil sich halt auch mehr Leute rantrauen.
Und so quasi, denkst du, wenn das irgendwie jemanden gibt, der aus deinem Bekanntenkreis kommt, wissen die alle sofort Bescheid, wenn du sagst, ich mache einen Blog? Wissen die damit was anzufangen heute schon?
Ja, doch. Also mittlerweile schon. Es kommt natürlich auf die Altersgruppe an, ist klar. Aber das einzige Problem ist vielleicht, wenn man sagt, ich mache einen Blog, dann gehen halt die meisten, also in meinem Bekanntenkreis noch davon aus, dass es irgendwas halt mit Fashion zu tun hat. Und das ist es halt nicht. Also ich glaube, da muss man irgendwie dran arbeiten, dass Blog nicht nur Fotos sind oder, keine Ahnung, ich zeige meinen DM-Einkauf oder irgendwas in der Richtung.
Oder diese Sneaker-Mädels, was ich da vorhin erwähnt
genau,
habe.
Genau. Also nicht irgendwie was in dem Sinn einen großen Streuverlust hat, wenn man es liest. Also ich finde es schlimm, wenn man einen neuen Blog aufmacht und dann ist man enttäuscht, weil man sich denkt, okay, es interessiert mich mal gar nicht.
Also quasi, dass für jeden was dabei ist.
Ja, genau. Also es sollte kein Gemischtwarenladen sein.
Und gleich da diskutieren wir weiter. Vorher habe ich noch ein Lied mitgebracht und zwar eins meiner absoluten Lieblingslieder momentan. Florence and the Machine, You've Got a Love, und ihr dürft anrufen 089 360 550 460, denn mich interessiert, was ist für euch das Internet?
Ego FM, Sprechstunde.
Und da sind wir auch schon wieder. Immer noch unser Thema Internet, Zeitverschwendung oder euer Leben. Und immer noch bei mir im Studio die Bloggerin Simone Meller. Und du sag mal, denkst du auch, dass irgendwie Blogs wie deiner dann irgendwann die Printwelt ablösen werden?
Nein, glaube ich nicht. Also die Frage passt ja jetzt auch bei mir. Ich bin ja eigentlich im Verlagswesen tätig und ich denke eher, dass sich die Grenzen verschieben werden, dass der Rezipient viel mehr zum Produzenten wird und das einfach alles eine Wandlung aufnimmt. Aber ich denke nicht, dass es irgendwie so ist, dass die Printwelt komplett abgelöst wird. Im Gegenteil, ich denke, da entstehen sehr viele Mischformen, die sehr spannend sind. Und man kann sowohl auf Print online eingehen, als auch andersrum in einem gedruckten Buch oder in einem Magazin oder sonstigem auch auf Internetinhalt eingehen. Ich glaube, das wird es eher.
Du hast gerade angesprochen, du arbeitest im Verlag. Ist es bei euch so, dass man sich da irgendwie so Angst hat davor, dass zum Beispiel der Mittelweg ausstirbt? Also quasi, man braucht ja heutzutage keinen Verlag mehr, um irgendwie was zu schreiben ins Netz.
Ja, man braucht keinen Verlag, um was zu schreiben, aber man braucht einen Verlag, wenn man Geld verdienen will damit. Also eigentlich ist es sehr gut für die Verlage, dass man auch ein anderes Kriterium hat, um Texte zu durchforsten, weil man eben nicht mehr einen Haufen von Manuskripten rumschleppen muss oder so. Man lädt sich das halt auf sein E-Book und fertig. Oder halt auch von Blogs, sagen wir mal Lektoren, die mittlerweile so fit sind und auch Blogs durchlesen. Für die ist das auch sehr spannend und einfach auch sehr einfach, damit umzugehen, weil man ja auch viel einfacher ohne den dazwischen geschalteten Agenten an die Autoren als solches rankommt.
Aber kann man nicht irgendwie Geld verdienen mit irgendwie Online-Artikeln?
Oder kann man bestimmt, aber nicht so viel, wie wenn man ein gedrucktes Buch in der Buchhandlung liegen hat.
Wird sich das deiner Meinung nach irgendwann ändern?
Eine schwierige Frage. Also ich glaube, es wird sich bestimmt ändern, aber vielleicht nicht so in dem Sinn, dass man sagt, hey, ich bin jetzt Online-Autor, ich mache jetzt hier meine fette Kohle und keiner braucht ein Buch. Ich glaube, das wird nicht eintreten.
Und da würde mich interessieren, was ihr, liebe Egos, dazu sagt. Sagt es uns und gleich bei uns am Telefon zwei Magazin-Chefredakteure. Einer, der schwört auf Online, der andere sagt eher so, Print ist sein Ding. Und warum, das erfahren wir gleich.
Ego FM. Sprechstunde.
Und in der wird heute mal richtig eifrig diskutiert. Internet, die Kultur von heute oder ist es nur eine Zeitverschwendung? Darüber reden wir noch bis 11. Und jetzt, da sind Heiko Gogolin und Jörg Langer telefonisch mit uns verbunden. Ich grüße euch beide.
Hallo. Moin, moin.
Guten Abend. Jörg, du bist nämlich der Erfinder der Spielezeitschrift GameStar, einem monatlichen Spieletestmagazin, das am Kiosk seit 1997 erscheint. Und seit einiger Zeit bist du da aber jetzt raus und hast Gamers Global gegründet. Und das Ganze ist ein Online-Spielemagazin. Wie kam es denn jetzt bei dir irgendwie dann zum Schritt, dass du nach der, sagen wir mal, sehr erfolgreichen GameStar nicht wieder ein Printmagazin, sondern eine Online-Seite gegründet hast?
Na gut, das war ja nicht sofort nach dem Ende bei GameStar, sondern ich habe zwischenzeitlich schon noch ein paar andere Sachen gemacht als Redaktionsbüro. Aber generell habe ich jetzt nicht online gemacht, weil ich Print hasse oder sowas. Im Gegenteil, ich finde Print immer noch toll. Ich bin da aufgewachsen mit. Ich lese auch immer noch sehr viel Printzeitschriften. Aber um ganz ehrlich zu sein, kann ich es mir nicht leisten, ein Heft zu machen. Vor allem keines, das wirklich großauflagig sein soll, wobei man fragen könnte, ob das überhaupt noch möglich ist heutzutage oder noch sehr lange. Und B ist natürlich das Fantastische an einem Online-Magazin, das direkte Feedback von den Lesern und die Geschwindigkeit, mit der du publizieren kannst. Und bei Gamers Global machen wir auch mit den Lesern zusammen die Website, die können da richtig mitmachen, können Rangstufen erklimmen, können immer mehr Rechte, die eigentlich die Redakteure haben, gewinnen. Und das ist einfach eine Kombi, die kann Print dann so doch nicht bieten.
Aber was für Zukunftschancen siehst du auf dem normalen Printzeitschriftenmarkt? Gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten, was zu machen?
Ich glaube in der Tat, dass es da schwer ist. Aber ich glaube, dass Just-Angebote wie eine G überleben können, weil die einfach eine gewisse Nische besetzen und das auch gut machen und eben nicht unbedingt davon abhängig sind, dass sie x 100.000 Leser jeden Monat haben. Ich glaube, sowas wird sich durchsetzen. Auch die großen Spieleverlage, also Computec, Springer mit der Computerbildspiele und natürlich mein alter Verlag IDG. Ich glaube, dass die alle dabei sind, sich eher ein bisschen auf die Nischen zu konzentrieren, über Sonderhefte, die dann zu eigenen Linien werden, wo es dann eben 4 Sonderhefte gibt auf einmal, weil du in der Nische eben auch heute noch mit Print Geld verdienen kannst, weil du dein Publikum findest. Aber ich glaube, diese großen Generalisten, Dickschiffe, die Zeit ist vorbei. Die Computer Bild hat gerade eben ganz stolz verkündet, dass sie jetzt über 300.000 Auflage hat. Super, das hatte die GameStar zu meiner Zeit jeden Monat. Die Zeiten sind einfach vorbei, die werden auch nicht wiederkommen. Da fehlt es auch nicht an dem einen großen, genialen Chefredakteurstrick. Das ist nicht mehr möglich, aber ich glaube, in der Nische, da liegt die Chance von Print nach wie vor und Nische ist ja nichts Böses.
Heiko, das wurde gerade eben schon angesprochen, du bist der Chefredakteur von der Spielezeitschrift G. Was macht denn ihr jetzt zum Beispiel anders als jetzt irgendwie, nehmen wir jetzt mal die GameStar daher, die kennen wahrscheinlich die meisten, oder eine Computerbildspiele?
Ja, wir sind nicht so aktualitätsgebunden. Also die anderen Magazine, du hast es ja gerade erwähnt, sind Testmagazine. Das heißt, es dreht sich alles sehr um die Spiele selbst. Das heißt, Spiele werden mit News angekündigt, dann gibt es Previews, dann gibt es Reviews und dann gibt es noch Tipps und Tricks. Und so laufen die Spiele so von vorn nach hinten durchs Heft. Wir setzen zum Teil, wir haben natürlich auch so einen Testbereich auf längere Geschichten, auf journalistisch länger recherchierte Texte, auf längere Interviews. Wir drucken auch mal Kunststrecken ab mit Leuten, die sich künstlerisch mit Spielen auseinandersetzen. Wir haben Reportagen, wo wir mal hinfahren und einen Fotograf mitnehmen, der aufwendig Bilder macht, drucken großformatig Retro-Bilder ab und so weiter. Das heißt, es sind Sachen, die nicht so aktualitätsgebunden sind wie andere Spielemagazine, weil ein Rennen um Aktualität, um die neuesten Informationen kann ein Printmagazin heutzutage mit Online nicht gewinnen und auf dieses Rennen sollte man sich auch nicht einlassen.
Aber kann man das nicht dennoch irgendwie auch online stellen? Also schreit das doch nicht dennoch irgendwie danach, eine Online-Publikation zu sein?
Nö, das würde ich nicht sagen. Also gute, lange Texte kann man auch online lesen, aber es ist natürlich ein Wechsel, der jetzt gerade stattfindet und durch solche Tablet-PCs oder andere Möglichkeiten, Texte zu lesen, wie man sie, als sie am Monitor zu Hause, wird das vielleicht auch langsam ändern, dass die Leute auch längere Texte lesen. Aber wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Spiegel Online und dort wird ja auch sehr genau erfasst, wie sehr die Leute bei längeren Texten noch dabei sind, weil die Texte ja meistens einzelne Schnipsel unterteilt sind und die Texte nehmen alle enorm ab von der Klickrate, je länger die Texte laufen. Ja. Das heißt, ich würde sagen, große, schöne Bilder eignen sich immer noch hervorragend, die zu drucken.
Jörg, was ist bei dir irgendwie auf deiner Seite dann irgendwie der Knaller? Was funktioniert bei euch am besten, wenn es nicht die langen Tests sind? Weil wir haben ja gerade gehört, die werden wahrscheinlich nicht so stark geklickt.
Naja, das Spannende ist, dass wir wirklich versuchen, ein bisschen Print zu emulieren, was bei uns so im redaktionellen Bereich fein zumindest. Also wir haben in der Tat sehr lange Tests, die sind teilweise länger als in jedem Printheft. Und wir versuchen eben auch mit großen Bildern zu arbeiten. Aber was Heiko sagt, ist völlig richtig. Also wenn du dir dann die Zugriffe pro Seite anschaust, die gehen dann bei einem, also gut, wir machen jetzt auch keine 50-Seiter oder sowas, aber wir machen schon unsere 5-6-Seiter, die entsprechen auch ungefähr derselben Länge als Printartikel. Und das geht dann schon runter, also du kannst richtig zugucken, wenn du 100% auf Seite 1 hast, wie Heiko gerade gesagt hat. Und die letzte Seite mit dem Fazit, die wird dann nochmal stärker angesprungen. Aber dennoch, wir sind einfach der Meinung, also gute Artikel brauchen ihren Platz. Und vielleicht können wir auch ein bisschen die Leute dazu bringen, sich auch im Internet auf längere Texte einzulassen. Aber übrigens ist es gerade die Beschränktheit von Print, dass man eben nur 2, 3 oder 4 Seiten für einen Artikel hat, was ja online überhaupt keine Rolle spielt, ist das Spannende an Print aus meiner Sicht. Und das ist auch etwas, was jetzt mit Online so langsam verloren geht. Denn wenn du nur einen begrenzten Platz hast, musst du halt versuchen, auf genau diesem Platz das Wichtigste unterzubringen. Und das führt zumindest bei guten Schreibern, bei guten Heften, bei guten Redaktionen halt einfach dazu, dass du einen Artikel immer, immer besser machst, dadurch, dass du auch Sachen wegstreichst, dass du Nebensächliches unter den Tisch fallen lässt. Und dieses Korrektiv, das hat man natürlich online nicht mehr. Also wer möchte, kann auf seinem Blog auch 50.000 Zeilen über ein belangloses iPhone-Spiel schreiben. Es stoppt ihn ja keiner.
Kann aber, Jörg, irgendwie eine Online-Zeitschrift überhaupt jemals den Charme eines Printmagazins haben? Geht das überhaupt? Weil es ist ja online.
Ich weiß es nicht. Also ich bin auch ein Kindle-Mitnutzer und lese da drauf. Es ist schon was anderes, selbst bei so einem Gerät, das ja wirklich versucht, ein Buch zu emulieren. Du, ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, wir können leider mit gamersglobal.de, obwohl wir echt ganz stolz sind auf unser Layout bei den Artikeln, wir können nicht wirklich Print emulieren. Was uns fehlt, ist zum Beispiel ein doppelseitiger Aufmacher. Dieses Konzept gibt's einfach nicht. Es ist schwer, mit zumindest HTML5 noch, dass du Text und Bilder so kombinierst, dass auf verschiedenen Browsern in verschiedenen Zoom-Stufen das alles gut aussieht. Also wir können es nur versuchen zu simulieren, aber wir können zumindest denselben Gesetzmäßigkeiten folgen, dass man gewichtet, dass man wichtige Bilder nach oben stellt und groß macht, solche Dinge. Das geht schon. Ich glaube, in Sachen Überblick, dass man so eine Doppelseite einfach erfasst, wird online noch viele Jahre nicht an Print herankommen, denn dazu bräuchte es wahrscheinlich etwas, das auch rein technisch einem Heft sehr ähnlich ist, also diese zusammenrollbare Reader-Geschichte, das könnte das mal vielleicht ergeben. Aber mein Gott, das ist ein Nachteil, den kann man nicht wegdiskutieren zurzeit. Dafür hat online natürlich viele Vorteile. Ich kann Links folgen, ich kann Videos direkt redaktionell einbinden, die sofort in dem Moment angucken, wo ich auch den Text dazu lese. Insoweit, also bin ich jetzt nicht traurig und muss abends weinen oder so etwas.
Jörg, wie lange gibt es denn noch den Printmarkt, also dem quasi klassischen Spielejournalismus, der irgendwie dann wirklich auf einer Testzeitschrift basiert?
Ja, das ist eine fiese Ergänzung im letzten Nebensatz, die noch auf Tests basiert, weil da hat Heiko schon was sehr Wichtiges gesagt, finde ich. Also bei den Tests, wo es ja auch immer um Aktualität geht und ich weiß nicht, ob da Print seinen Halt drin suchen sollte. Ich glaube, Print ist dann gut, wenn es darum geht zu reflektieren, wenn es darum geht, schöne Sachen zu machen, auch grafisch aufwendige Sachen. Und insoweit, glaube ich, wird es den Printmarkt immer geben. Ich meine, es gibt Radio, was machen wir denn gerade? Obwohl es seit vielen, vielen Jahren einen ganz bösen Konkurrenten namens Fernsehen gibt und jetzt Ach. Mittlerweile das Internet. Also ich glaube nicht, dass diese Sachen verschwinden werden und Print wird auch niemals sterben, aber die Bedeutung als Massenmedium wird Print selbstverständlich verlieren oder die Verlage sind schlau genug und gehen eben über elektronische Publikationen einen Weg, der dann Print ähnlich ist, eben Kindle, Sony, E-Reader und diese ganzen Formate und transportieren darüber ihre Inhalte. Aber ich glaube, das Massenmedium, da braucht man nicht drüber streiten, das ist in Zukunft das Internet und auch noch vor dem Fernsehen.
Heiko, jetzt aber natürlich an dich die Frage, Special Interest, das ist gefallen. Bedeutet das nicht auch irgendwo, dass es dann weniger Leute sind? Wie schafft man das jetzt irgendwie mit einem Special Interest Magazin wie der G, die immer sich so um die 20.000 verkaufte Einheiten so eingependelt hat, zu überleben? Wie schafft man das denn?
Naja, man hat ja auch nicht entsprechend so viele Kosten wie bei einem großen Magazin. Also ich denke mir, wir sind als kleines Magazin gestartet, weil wir aus einer Generation kommen, die auch ein bisschen was anderes machen wollte als andere. Und wir waren vorher klein und sind jetzt auch immer noch klein. Insofern haben wir mit dem Kleinsein einfach jetzt kein Problem. Schwierig ist es natürlich, wenn man ein Heft hat, was mal eine sehr große Auflage hatte, was einen ganz großen Verlagskorpus nach sich zieht mit vielen Leuten, die dort gearbeitet haben. Und dort muss man dann ganz große Abstriche machen. Also ich denke mir, dass man mit einem vernünftigen Finanzkonzept in der Nische durchaus Erfolg haben kann. Bei der G ist es so, dass wir neben dem eigentlichen Printheft auch noch so Sachen im Hintergrund machen. Es gibt so Marketinggeschichten, die wir machen für Firmen, die mit der G überhaupt nichts zu tun haben. Da kriegen wir auch noch ein paar Groschen mit rein, die das Heft querfinanzieren.
Aber warum?
Mehr als,
ja. Ja? Nee, mach weiter.
Nee, aber ich denke mal, das ist ein kleines Heft, das Problem, das möglich ist.
Dennoch habt ihr jetzt aber eure Webseite relaunched vor kurzem. Also auf der findet man jetzt auch gewisse Inhalte von eurem Magazin. Warum habt ihr das dann gemacht?
Schlicht und einfach, weil die alte Webseite vollkommen indiskutabel war. Also es war immer nur als Visitenkarte gedacht. Und wenn man jetzt auf die Webseite geht, gibt es eindeutig auch sofort das Heft zu sehen, damit klar ist, das ist eine Webseite zum Printmagazin. Aber wir wollen auch eine Visitenkarte hinterlassen, die schön aussieht, die das Heft auch grafisch und ästhetisch repräsentiert und die Leute auch neugierig macht. Weil nur weil wir Print lieben und die Haptik von Print lieben und denken, dass das Konzept, was CG ausmacht, am besten gedruckt umgesetzt ist, heißt ja noch lange nicht, dass wir online feindlich sind. Insofern wollen wir die Leute natürlich auch ein bisschen neugierig machen und in Zukunft diese Richtung auch ausbauen.
Also für euch ist online quasi ein Marketingmodul?
Ja, so kann man das sagen. Wenn wir mehr Kapazitäten hätten, könnte man natürlich auch noch einige Aspekte der G sicherlich online verlagern. Also an innovativen Ideen hapert es da nicht. Aber das ist dann doch, wo du vorhin von den finanziellen Einschränkungen, die man als kleines Medium hat, gesprochen hast, da müssen wir doch irgendwie gucken, auf was wir uns besinnen und das oder was wir am besten können zunächst. Und das ist halt dieses Heft machen.
Dann danke ich euch beiden.
Jo.
Okay.
Tschüss.
Guten Abend noch.
Tschüss. Ciao.
Und jetzt, da seid ihr Egos gefragt, denn seht ihr noch eine Chance für den Printmarkt im 21. Jahrhundert? Gleich sprechen wir mit Marco Eisenack, heutigem Agenturchef und langjährigem Süddeutscher Redakteur darüber und ihr könnt anrufen. Also, macht mit.
Ego FM. Sprechstunde.
Und ihr seid gefragt, ist das Internet Zeitverschwendung oder ist es euer Leben? Votet jetzt noch auf egofm.de und in einer, sagen wir mal, in 15 Minuten. Da gibt es dann die Auflösung. Vorher allerdings haben wir hier noch eine Diskussion fertig auszufechten, denn der ehemalige Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und heutige Chef einer Agentur, Marco Eisenack, der ist jetzt nochmal bei mir im Studio. Denn wenn ihr das Internet irgendwie eine Zeitverschwendung ist, was ist dann irgendwie mit dem Printmarkt? Und siehst du für Printzeitungen und irgendwie Printzeitschriften noch irgendwie eine Zukunft?
Ja, das für viele wird es schwierig werden. Man muss es natürlich irgendwie differenziert anschauen. Ich denke, es wird einfach sich ganz klar entscheiden, ein paar Premium-Marken werden es schaffen, sich auf dem Markt zu halten. Und zwar vielleicht auch gerade dadurch, dass sie irgendwelche anderen Erlösquellen wie bei der Süddeutschen Zeitung mit neuen Produkten erfinden und dann plötzlich Weinflaschen verkaufen und Kinderbücher und sich dann so über die Runden retten. Aber dass die Zeitung als das Kernerlösmodell funktioniert, das ist leider vorbei. Und es ist nur sehr interessant, wir hatten vor kurzem so eine Podiumsdiskussion, die ich moderiert hatte mit der Volkshochschule. Und da hatten wir zu Gast den Chefredakteur des Lokalteils der SZ, den Chefredakteur der Abendzeitung. Und es ist erstaunlich, wie konzeptlos dann doch, oder wie ratlos, also Konzepte haben sie sicher viele, aber sie wissen nicht, welche wirken und wie ratlos eigentlich die Redaktionen und Verlage wirklich immer noch dastehen, welches Konzept nun wirklich helfen könnte. Und ich denke natürlich, die Süddeutsche hat da durch ihre starke Marke noch Glück und es wird sicher weltweit die Premium-Marken, die einfach dazugehören für erfolgreiche Menschen, die kaufen sich die dann auch für 7 €. Aber gerade im Boulevardmarkt und in der Lokalpresse wird es sicherlich zu einer großen Ausdünnung führen, wie jetzt auch bei der Watz-Gruppe gerade, wo immer mehr Mantelredaktionen zusammengelegt werden und da Synergien gesucht werden, wo es nur geht. Das soll ja in München auch gerade stattfinden, indem die Abendzeitung mit der Süddeutschen Zeitung kooperieren soll. Das ist ja vielen noch nicht bekannt, dass da diese Eigentümerwechsel dazu geführt haben, dass sogar auch redaktionell die beiden Lokalredaktionen insbesondere auch zusammenarbeiten sollen.
Also quasi, man könnte es so zusammenfassen, die großen Marken, die irgendwie auch für inhaltliche Qualität stehen, die werden es einfacher haben, auch irgendwie auf Print langfristig noch irgendwelche Erfolge zu fahren.
Genau, also und zwar nur dadurch, dass sie den Preis erhöhen. Also deshalb denke ich, das wird auch natürlich die Folge sein, Zeitungen wird es weiter geben, weil es eben genauso wie Bücher viele Menschen gibt, denen ist es das einfach wert. Genauso wie viele Menschen einfach gerne noch ins Kino gehen, obwohl es auch einen Fernseher gibt. Aber natürlich gibt es viel weniger Kinos als in der Zeit, als es noch keine Fernseher gab. Und so wird es einfach auch bei den Zeitungen sein müssen, weil sich nicht alle diese Zeitungen leisten können, die mehr Geld kosten müssen, weil die Anzeigenpreise nicht mehr erlöst werden. Und dadurch, dass das Internet als neues Medium da ist, müssen die Anzeigen einfach die Gelder aufgeteilt werden mit dem neuen Medium. Und die sind nun mal nicht alle bei den Verlagen des Süddeutschen Zeitungsverlages oder der Ippen-Gruppe vom Münchner Merkur.
Findest du es irgendwie schade, dass da irgendwie der Printmarkt kontinuierlich verliert? Oder ist es zu Recht, online ist viel besser?
Also ich sehe das eher, wirklich eher so als großes Abenteuer. Und ich habe in meinem Studium Kommunikationswissenschaften, fand ich sehr spannend, die Thesen mit Brecht, jeder Empfänger ein Sender, oder auch Enzensberger mit seinem mit seiner Medientheorie der emanzipatorischen, das weg von dem passiven Mediengebrauch hin zu Bürgermedien. Und dass das mal in der Form umsetzbar ist, wie es heute möglich ist, ist eigentlich ein Traum, den viele Generationen sich immer gewünscht haben, der wird jetzt wahr. Und wir sehen ja auch mit den vielen Bloggern, die hochprofessionelle und qualitativ hochwertige Inhalte kostenlos ins Netz stellen, einfach aus der Lust am Publizieren, dass das nicht der Untergang des Abendlandes ist, wenn jeder ein Massenmedium zur Hand hat.
Denkst du, dass es möglich ist, mit den Mannschaften, die jetzt beispielsweise bei irgendeiner Zeitung arbeiten seit Jahrzehnten, einen attraktiven Online-Auftritt zu machen, der auch irgendwie diese Relevanz mitträgt, die auch früher in der Zeitung stattgefunden hat?
Das kann man jetzt schwer sagen. Also ich denke, man sieht schon ganz klar so einen Generationenkonflikt. Auch wenn ich Herrn Leyendecker, habe ich kürzlich im Interview gehört, wie er Wikipedia oder WikiLeaks eigentlich beurteilt, dieses wunderbare Tool, das ermöglicht, investigative Inhalte ins Netz zu stellen, ohne dass die Quelle bekannt wird. Das ist natürlich für so investigative Journalisten der alten Garde irgendwie ein Albtraum, dass plötzlich alle an diese guten Informationen kommen, die bisher irgendwie nur ihnen zugespielt wurden, weil man sie halt kannte, wenn beim BND irgendwo eine Quelle oder ein Leck war. Und genauso sieht man da schon so einen Riss durch die Generationen der Journalisten, die irgendwie das, wie der Herr Schirmacher auch natürlich, das Internet mit großer Sorge betrachten. Und wenn man in die Online-Redaktionen blickt, ist da natürlich eine jüngere Generation am Start. Und man sieht auch, dass viele eigentlich auch den Online-Journalismus von den jungen Journalisten, die man so um sich jetzt irgendwie beobachtet, viele den Online-Journalismus spannender finden als den Print-Journalismus, weil man mehr Möglichkeiten hat.
Oft ist es ja so, dass man nur ins Ausland gucken muss und da sieht man dann schon viele Leute, die irgendwie ein bisschen so innovationsfreudiger sind als wir Deutschen. Gibt es für die Leute, die früher Zeitungen gemacht haben und dann quasi diese Zeitungskultur jetzt ins Internet bringen möchten, gibt es da irgendwelche Beispiele, die funktioniert haben?
Naja, also ich finde ja das Stiftungsmodell nicht so schlecht. Da gibt es ja in Amerika schon einige Versuche, sei es jetzt mit Spenden sammeln oder aber auch mit größeren Stiftungen, die einzelne Online-Medien unterstützen, um qualitativen Journalismus, qualitativ hochwertigen Journalismus zu produzieren. Und diese Diskussion ist sicherlich noch lange nicht am Ende und das sehe ich auch als einzige Lösung, um hochwertige Inhalte im Internet zu bezahlen, denn über Bezahlinhalte glaube ich nicht, dass das möglich sein wird und auch nicht über Werbeanzeigen, dafür sind die Erlöse zu gering.
Warum will ich denn für meine Zeitungskultur, die ich früher irgendwie bezahlt habe, irgendwie im Internet kein Geld ausgeben?
Ja, das ist halt einfach so, weshalb die Leute auch beim Discounter einkaufen, obwohl sie wissen, dass sie damit irgendwie die Leute ausbeuten in aller Herren Länder, weil das auf den Gesetzen des Marktes basiert. Also solange Inhalte kostenlos im Netz verfügbar sind, wird nur eine ganz kleine Minderheit, die es sich nicht erlauben kann, anders zu handeln, diese bezahlten Inhalte nutzen. Und die große Masse wird natürlich die kostenlosen Inhalte nutzen. Und deshalb haben wir mit Muckbook, das ja auch eine kostenlose Lokalzeitung in diesem Sinne ist und auch werbefrei ist, keine Sorge, wenn die Verlage sagen, sie machen in Zukunft nur noch Mikropayment oder Bezahlabos, weil im Grunde hilft das dann nur den Medien wie den Bloggern oder uns.
Und denkst du irgendwie werbungsmäßig, dass da was passieren wird, dass quasi mehr Werbegeld irgendwie für Kultur jeder Art, sagen wir jetzt auch mal die Zeitung, übrig sein wird im Budget von irgendwelchen Leuten, die das Geld vergeben für solche Werbebudgets?
Du glaubst Werbung für online?
Genau.
Das, also allein schon, dass man sieht, es gibt viel mehr Medien, als es Zeitungen gab, weil das alles viel differenzierter ist. Von daher ist der Markt schon mal aufgeteilt. Zum anderen haben sie natürlich das Problem, dass die Klicks für die Anzeigen und Werbung im Internet ganz anders gezählt werden können. Die Zeitungen hatten ja nur das Glück, dass sie immer mit der Hoffnung herummanövrieren konnten, dass sie ja angeblich so und so viele Menschen erreichen mit der Werbung, aber niemand konnte das genau nachzählen, wie viele die Werbung wirklich wahrnehmen. Im Internet sieht man das nun plötzlich, wie lange die Leute auf der Seite sind, und das ist natürlich eine Rationalisierung, die vor allem den Medienproduzenten eigentlich wehtut.
Aber ist es nicht irgendwie dann die Zukunft, dass dann wirklich so viel Werbung auch auf diesen Seiten geschaltet wird, den Nachrichtenseiten, dass die sich dann auch wieder quasi rentieren und quasi auch somit diese Attraktivität auch erlangen und auch dafür dann quasi sich tragen können selber?
Ja, also das will dann natürlich der User wieder nicht. Es gibt ja genug Programme, die auch schon die Werbung abschalten. Und wenn man sich umschaut, sind die Menschen immer auf der Suche nach Seiten, die möglichst wenig Werbung haben, und lesen vielleicht schon lieber Wikipedia als süddeutsche.de, weil sie da diese Bannerballerei nicht mehr ertragen.
Also können wir uns darauf einigen, irgendwie die Zeitung wird in der Form, dass da irgendeine Redaktion sich hinsetzt und irgendwie was schreibt, was einerseits auf Print erscheint und auch online, das wird es nicht mehr lange geben.
Doch, es wird die Prämienmarken sicherlich weitergeben. Vielleicht arbeiten die dann auch tatsächlich sowohl für das Blatt als auch für online. Aber natürlich ist es eigentlich jetzt ja schon so, dass die Zeitungen eigene Redaktionen haben für Online und Print. Und für viele wird es aber das große Zeitungssterben geben, und das kann man jetzt schon verfolgen, und das wird in den nächsten 10 Jahren noch unvorstellbar werden.
Ist es vielleicht auch so, dass momentan noch das Image irgendwie von diesen Online-Redaktionen nicht mit dem Image dieser Premium-Marke klarkommt? Warum ist das so? Weil du nickst gerade schon.
Ja, wenn man sich die Inhalte anschaut, ist es ja leider auch so, dass die Inhalte in keiner Weise mithalten können. Und das liegt natürlich daran, dass die Etats in den Online-Redaktionen um ein Vielfaches unter denen der Printredaktionen liegen, aus den bekannten Gründen. Und da gibt es eigentlich wirklich nur Modelle, die mir jetzt bekannt sind, die eben über Stiftungen, wie jetzt von Bundeszentrale oder ähnlichen, oder auch von NGOs finanziert werden.
Die dann die Zeitung tragen.
Die dann wirklich Inhalte produzieren, die in der Tiefe sind, die man vom Blatt gewöhnt ist. Und in die Richtung könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht Etats findet, um auch Recherchen zu ermöglichen, Reportagen zu ermöglichen und redaktionelle Planung zu ermöglichen, die nachhaltig ist.
Dann danke ich dir dafür die Einschätzung, und gleich, da wird es richtig interessant, wenn wir werden das Voting auflösen, also noch ganz schnell voten auf egofm.de. Ist das Internet euer Leben oder ist es Zeitverschwendung? Denn gleich kommt der Matthias mit den Zahlen hier rein.
EgoFM Sprechstunde.
Und das da eben waren ja die Lost Prophets, unser aktueller Lieblingstonträger der Woche. Eine schöne CD, wie ich finde. Und jetzt um 11:15, da gehen wir in die allerletzte Runde der Sprechstunde. Denn die Frage ist ja, Internet, euer Leben oder Zeitverschwendung? Und das war ja schon den ganzen Tag die Frage auch in unserer Abstimmung auf egofm.de. Und wie es bei dieser Abstimmung ausgegangen ist, das weiß jetzt der Matthias, der in den letzten 2 Stunden fleißig eure Anrufe entgegengenommen hat.
Ja, also es ist noch erdrutschartiger geworden.
Genau, ich habe ja gewettet, so die Egos sagen, wir sind nicht unbedingt so komplett im Internet. Es ist nicht unbedingt ihr Leben. So 60-40%, die dann sagen Zeitverschwendung.
Ja, da hätten wir noch einen Wetteinsatz vorher aufmachen sollen. Da hättest du dick verloren, mein Freund. 81% der Egos sagen, Internet ist mein Leben. Wohingegen nur kümmerliche 19% sagen, es sei sinnlose Zeitverschwendung.
Ich verstehe das gar nicht. Also klar, also sagen wir es jetzt mal so, ich gehe auf meinetwegen auch auf bild.de und hol mir irgendwie ganz kurz zusammengefasst die aktuelle, in Anführungszeichen, Nachrichtenlage. Das würde ich fast sogar gar nicht mal als Zeitverschwendung sehen. Aber wenn ich dann mich irgendwie abends auf YouTube irgendwie treiben lasse?
Ja, das ist natürlich die Frage. Also ich kann jetzt da auch keine Performer-Antwort drauf geben, natürlich. Aber ich denke, sich auch mal treiben zu lassen, kann das Internet natürlich ein schöner Freund sein. Und wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast und einfach abends mal abschalten willst und nicht in die Glotze schauen willst, dann ist das Internet vielleicht genau die Antwort auf die Frage, die du gesucht hast.
Genau, wer braucht denn schon GZSZ oder TV Total?
Genau,
wir haben YouTube, da sind viele lachende Kinder.
Und keine Werbung, wenn ich nicht möchte.
Wobei, mittlerweile fangen die da auch irgendwie an, da ein bisschen Geld reinzupumpen für sich, indem sie da Werbung schalten.
Ja, aber stimmt, ja, genau.
Muss man durch. Die 10 Sekunden. Aber das ist noch nicht alles. Du hast noch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar kamen einige Mails rein, auch an studio@egofm.de. Und da würde mich natürlich interessieren, was sagen die Egos zum Thema? Schieß los.
Ja, also der Freddy zum Beispiel hat geschrieben, dass er während seines Urlaubs kein Internet mehr zu Hause hatte. Wie passend natürlich, genau, während seines Urlaubs. Und hat dann zum ersten Mal so richtig schmerzlich zu spüren bekommen, wie wichtig das Internet doch für seinen Alltag ist. Keine Mails mehr, keine Zuginformationen und kein Ego FM, was für ihn natürlich goodbye, schöner Alltag bedeutet.
Ja,
geht ja gar nicht einfach, geht gar nicht. Die Luise nutzt das Internet nach dem Motto toll, aber nicht lebensnotwendig. Es ist für sie schön und hilfreich, aber man kann den PC auch ruhig mal abschalten. Und sie findet, es gibt zu viel Mist im Internet. Mhm. Und hat auch keine Messengers oder kein Facebook etc. bei sich zu Hause und findet das auch ganz schön, weil sie die Leute lieber persönlich kontaktiert.
Wobei, da denke ich mir dann immer so, wenn ich kein Facebook hätte, dann hätte ich wirklich wesentlich weniger von diesen losen Bekanntschaften, quasi den Leuten, mit denen man mal weggeht, aber die jetzt nicht irgendwie zum engeren Freundeskreis gehören. Wahrscheinlich bei dir ähnlich,
oder? Ja, das ist bei mir ähnlich. Diese Freunde in Anführungszeichen, von denen man dann 150 Stück hat, aber keinen wirklich mit dem Nachnamen kennt. Ja, es ist so, es hat auch dieses Socializing-Gen in sich, das Facebook, aber es ist natürlich ambivalent.
Aber es gehört auch dazu. Es ist doch eigentlich ganz nett, irgendwie jemanden da zu haben, der irgendwie, man kann sagen, da ist einer, den kann ich anschreiben, mit dem kann ich mal feiern gehen, und den hätte zum Beispiel die Luise gar nicht.
Nein, den hätte die Luise wahrscheinlich nicht, aber die Luise hat dafür vielleicht auf der anderen Seite 3-4 Freunde, mit denen sie regelmäßig weggeht, die nicht nur lose Bekanntschaften sind. Und deswegen kann ich sie auch verstehen. Also es ist eine Geschichte, die wohl wir zwei nicht auflösen werden heute, aber ja.
Es gab ja auch schon vor dem Internet irgendwie Freundschaften.
Es gab auch schon vor dem Internet Freundschaften. The Pete schreibt zum Beispiel, er sitzt am Tag 5 Stunden vor dem Internet und könnte sich sein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Ist bei allen gängigen Plattformen zu finden, hat alle Messenger auf seinem Desktop ständig an. Und er findet einfach, dass das Internet sein Leben unendlich bereichert hat. Stichwort Filme, Musik, Socializing, Gaming und. Also kann ich auch verstehen. Geht mir auch oft so.
Stimmt, diese ganzen Spiele, das fällt ja auch so. Also ich sag nur irgendwie 1995 Singleplayer mit irgendwie ganz viel Arbeit dann irgendwie Netzwerkkarte installiert.
Ganz
das
genau.
Ist heute
und,
nicht mehr so.
Und heute World of Warcraft ganz dick im Business. Also von daher verstehe ich das schon auch. Der Ari nimmt eine ganz andere Position ein. Der hat nur am Arbeitsplatz Internet, zu Hause gar nicht, und wäre auch so froh darüber, wenn so viel mehr Leute kein Internet zu Hause hätten. Denn dann gäbe es sicher laut ihm weniger Elend und Volksverdummung auf dieser Welt.
Was ich da ganz interessant fand, ich kannte mal so ein bisschen einen Giga-Moderator. Die machten ja Internetfernsehen, und der hatte daheim tatsächlich kein Internet. Also der macht irgendwie den ganzen Tag, hat er beruflich irgendwie im Internet gearbeitet, konnte aber dann daheim gar nicht surfen, weil er kein eigenes Internet hatte.
Ja, ist halt nicht so wie wir, dass wir daheim das Radio auch erstmal nochmal anmachen, bevor wir ins Bett gehen. Nein, es ist halt einfach, ja, ich denke mal, wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigen musst, verliert es seinen Reiz, weil es vielleicht mit Arbeit verbunden ist für dich. Vielleicht denkst du an Arbeit, ich kann jetzt nicht in seinen Kopf hineinschauen.
Vor allem, ich kann nicht trennen, das ist halt immer so bei mir die Sache. Wenn ich dann auch nochmal abends dann irgendwie meinen Rechner hochfahre, dann mache ich natürlich dennoch auch noch die @egofm.de-Mails auf und dann arbeite ich weiter.
Na, selbstverständlich, eben. Und ich finde halt auch, wenn du dich als Giga-Moderator jetzt beispielsweise mit diesem Thema tagtäglich auseinandersetzt, solltest du zu Hause schon Internet haben und darüber dann sprechen können, ansonsten verlierst du deine Glaubwürdigkeit.
Ja. Eine Mail sehen. Hast du noch bekommen?
Eine habe ich noch, und zwar, das ist die schönste, finde ich. Die Sandra hat geschrieben, dass sie ihren Freund übers Internet kennengelernt hat, seitdem mit ihm in einer glücklichen Fernbeziehung lebt, die ohne Internet, Stichwort Skype, ICQ, niemals funktionieren würde, ist Gott froh um diese Erfindung und möchte es nicht als sinnlose Zeitverschwendung sehen. Für sie bedeutet das Internet Glück und Anschluss an die Welt.
Und ich weiß, warum du die Mail so wunderschön findest.
Ja, weil Fernbeziehung wird auch diese Woche noch bei uns ein Thema sein bei Ego FM. Und an alle Leute, die sich da vielleicht, die da Interesse dran haben, eventuell selber in einer Fernbeziehung stecken oder schon immer mal eine Fernbeziehung haben wollten.
Ruf den Matthias an, der will auch eine.
Ja, nein, aber es ist, es kommt da noch was auf euch zu, diese Woche.
Genau, und erzählt mal die Geschichten studio@egofm.de, weil mich das interessiert, mich schon jetzt, was ihr irgendwie so fernbeziehungsmäßig zu berichten habt, weil ich muss gestehen, ich hatte noch keine.
Ich hatte mal eine, ich bin gespannt, was kommt.
Da hören wir noch alle Details wahrscheinlich die Woche zu.
Ja.
Das war die Egofm-Sprechstunde für diesen Dienstag. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auch danke bei dir, Matthias.
Ja, vielen Dank.